Beim letzten Mal sind wir angekommen in der Rede Gottes, und zwar dort, wo er auf die Tiere eingeht. Nicht nur das, er geht sogar jetzt eher auf die Tiere ein, die irgendwie uns nicht so bekannt sind. Also in Kapitel 38 und 39 waren es lauter Begebenheiten und Tiere, die wir auch heute angucken können. Beim letzten Mal hatten wir den Behemoth, was man übersetzen kann mit Riesenviech. Den haben wir heute nicht. Alles das, was den beschreibt oder was da an Beschreibung geliefert wird, das haben wir mit keinem Tier, das wir heute lebend kennen. Habe ich auch schon gesagt dann, dass das sehr wahrscheinlich ein Tier ist, das wir heute Dinosaurier nennen würden. Was dann ganz große Schwierigkeiten gibt mit der modernen Biologie. Aber die moderne Biologie muss ja nicht unbedingt recht haben, sondern die Bibel hat recht. Das ist eigentlich das, was man auch immer wieder rausfindet, wo die Wissenschaft auch immer wieder plötzlich an Punkte kommt und sagt, guck mal, was wir rausgefunden haben. Und dann sagt die Bibel, jep, das sage ich schon seit tausenden von Jahren. Und von dem her halte ich mich tatsächlich daran, dieser Tier-Behemoth, das Hiob eindeutig betrachten darf, das gab's. Was heute aus dem Viech geworden ist, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja noch welche. Man sagt tatsächlich, dass es im Kongo ein Viech gibt, das ähnlich aussehen soll, auch wie so ein Sauropode. Aber das kann ich nicht sagen, ich habe es selber nicht gesehen. So, heute kommen wir in Kapitel 40, Vers 25 zu einem anderen Tier. Und zwar der sogenannte Leviathan. Leviathan heißt auf Deutsch der Gewundene, meint also ein Tier, das sich richtig gut winden kann. Also, und dann passt auch irgendwie schon in die Richtung, was denn hier mit der Fußnote steht, besser als bei dem, was beim Behemoth steht. Ein Riesentier nach der Art eines Krokodils oder des Krokodils. Jap, und jetzt muss man halt gucken, was mit dem Krokodil zusammenpasst und was nicht. Kannst du den Leviathan fangen mit der Angel und seine Zunge mit der Fangschnur fassen? Wir hatten es ja schon bei ganz vielen Fragen, die Hiob gestellt bekommen hat, bei denen er eindeutig sagen musste, kann ich nicht. Bei denen wir heute vielleicht sagen könnten, kann ich. Oder wissen wir zumindest im Ansatz davon. Und jetzt hier, beim Behemoth, der halt so ein Riesentier war, mit dem Hiob nicht fertig werden konnte, jetzt nimmt Gott hier wirklich noch ein zweites Tier eben, mit dem ganz eindeutig klar ist, mit dem kannst du auch nichts. Also kannst du ihn fangen, wir lernen später aus den nächsten Versen, nein, er kann es nicht. Kannst du ihm ein Binsenseil an die Nase legen und mit einem Haken ihm die Backen durchbohren? Das ist was, was man mit anderen Tieren gemacht hat. Und gerade mit dem Haken durch die Nase, das kennen wir auch noch bei uns in Deutschland vom Stier. Der kriegt gerne mal den Haken durch die Nase. Warum? Weil man den dann tatsächlich an der Nase langführen kann. Man muss aufpassen, aber da hat man dann auf alle Fälle noch mal mehr die Möglichkeit, das Viech zu führen. Kann man beim Leviathan nicht. Übrigens, Leviathan ist im heutigen Hebräisch auch ein Wort, da wird es allerdings benutzt für den Wal. Also ein Wassertier, das auch gewunden ist, das passt soweit. Aber von vielen, was man jetzt halt da noch weiter sieht, das passt nicht. Aber das neue Hebräisch hat halt Begriffe aus dem Althebräischen genommen und neue gepackt. Also Of zum Beispiel ist im Althebräischen Vogel oder Geflügel. Alles, was gefiesert ist und fliegen kann. Im Neuhebräischen ist es das Huhn. Da muss man schon gucken, okay, ja, lese ich jetzt den Text mit neuhebräischem Vokabular oder lese ich ihn mit althebräischem Vokabular oder auch mittelhebräisches Vokabular. Mittelhebräisch wäre alles seit der Zerstörung des Tempels bis zur Neuerschaffung quasi von Hebräisch. Womit lese ich das? Und natürlich muss ich hier danach gucken, Leviathan wird erstmal auch einfach nicht übersetzt und dann gucken wir von da weiter. Meinst du, er wird dich lange um Gnade bitten oder dir süße Worte geben? Meinst du, er wird einen Bund mit dir schließen, dass du ihn für immer zum Knecht bekommst? Es gibt Tiere, die kann man zu einem Bund quasi zwingen. Alle domestizierten Tiere. Auch einen Stier in seinen Kräften kann man dazu zwingen, dass er in diesen Bund eingeht. Und dass er auch in irgendeiner Art und Weise um Gnade flehen wird. Man braucht mitunter sehr, sehr viele Leute dafür und man braucht mitunter auch andere Gerätschaften und was auch immer, aber das Viech lässt sich doch irgendwie noch zähmen. Der Leviathan lässt sich nicht zähmen. Und deswegen auch eben, wirst du einen Bund mit ihm schließen, dass er für immer zum Knecht wird. Nee, das geht nicht. Man kann ihn nicht zähmen. Kannst du mit ihm spielen wie mit einem Vogel oder ihn für deine Mädchen anbinden? Also nochmal, kann das Viech ein Haustier werden? Vielleicht sogar für deine Mädchen, auch wäre das nicht schön. Ja, wenn man bedenkt, den Wolf haben wir so zahm gekriegt, natürlich durch Züchten und alles Mögliche, dass er heute bei einem kleinen Mädchen auf den Armen liegen kann und ihm nichts tut. Der alte Wolf natürlich nicht. Der wird sich irgendwie danach umgucken, dass er das kleine Kind frisst. Aber so ein kleiner Schoßhund auf einmal, der immer noch zur selben Art gehört vom biblischen Sinn her wie ein Wolf. Aber er ist so zahm, dass man ihm die Mädchen geben kann, sich das anbinden kann und läuft mit dem Mädchen durch die Gegend. Oder halt auch, ne, also muss ja nicht ein Schoßhund sein, kann ja auch so ein Riesenschäferhund sein, der mit dem Kind durch die Gegend läuft. Und der Hund könnte das Kind durch die Gegend ziehen. Aber er bleibt zahm an der Leine und je nachdem, wie er trainiert ist, kann das kleine Kind rufen, Stopp, und der Hund bleibt stehen. Und so weiter. Meinst du, die Zunftgenossen werden um ihn feilschen und die Händler werden ihn verteilen? Also auch nochmal, also erstmal müsstest du ihn gefangen haben, Hiob, und dann glaubst du etwa, dass die Leute sagen würden, ja, ich nehme einen. Nee. Bei allen möglichen Tieren, die man heute gefangen hat, ja, schon irgendwie, aber das nicht, nein. Beim Leviathan wird man sagen, nein. Die Vorbereitung, die ich hatte, also habe mir vor allem einen angehört, den Bibelabenden dazu, also die er zu Hiob gehalten hat, und er geht vor allem darauf, es könnte der sogenannte Spinosaurus gewesen sein, was man heute als Spinosaurus kennt. Also ein Dinosaurier mit ganz langer Schnauze, also von der her passt schon mal wie ein Krokodil, hat wahrscheinlich eher größere Hinterbeine und kleinere Vorderbeine, kann im Wasser ganz viel unterwegs sein und an Land. Und der Spinosaurus, der hat, man müsste es dann Englisch aussprechen, Spinosaurus, weil Spine, das ist der Rücken, die Wirbelsäule, und hinten an seiner Wirbelsäule hat er so einen Kranz. Oder so, ja, so Hautlappen. Und diese Haut, die hochsteigt, die hilft diesem Reptil, dass es schneller aufgewärmt wird. Also genau, das. Und das ist so, und der größte, den man bisher ausgegraben hat, war in Ägypten. Und das Viech war so groß, mit dem wollte man tatsächlich auch nichts anfangen. Auf die Krokodile hat man in Ägypten Jagd gemacht, auf denen nicht. Also zumindest nicht so, dass man ihn gezähmt hätte und alles. Und darum wird auch keiner sich irgendwie darum kümmern, oh ja, hier, ich nehme den, ach ja, wunderbar, den sperre ich bei mir ein. Kannst du mit Spießen spicken seine Haut und mit Fischhaken seinen Kopf? Das ist auch nochmal ganz krass. Krokodile haben zwar auch eine sehr undurchdringliche Haut, aber da kommt man sogar noch eher durch. Andererseits ist tatsächlich diverse Haut von Reptilien ist sogar feuerabweisend. Und darum haben sich ganz viele Leute gerne Krokodilspanzer und so auch gemacht, weil das Viech hat man zwar noch umbringen können, aber zumindest der Rückenpanzer undurchdringbar. Wobei es scheint so, als wäre der Leviathan, was auch immer der eben war, als wäre der sogar am Bauch unverwüstbar gewesen. Den hätte man irgendwie anders umbringen müssen. Lege deine Hand an ihn, an den Kampf wirst du denken und es nicht wieder tun. Aber nochmal ein Beispiel dafür, dass Gott so richtig ironisch bis sarkastisch ist. Wo wir ein Wort Gottes haben, bei dem wir eindeutig sagen können, okay, das hatte ich jetzt nicht so gemeint. Ich sage gerne, man muss Gottes Wort oder man sollte Gottes Wort wirklich nehmen und ihn ernst nehmen beim Wort. Aber tatsächlich merkt man an manchen Stellen, nee, da war er jetzt wirklich ironisch. Stellenweise kann man sich streiten darüber, ob er ironisch war. Zum Beispiel, als Jesus das Gleichnis erzählt vom untreuen Verwalter. Habe ich einen Lehrer gehabt in Tübingen, der hat ganz klar gesagt, Jesus war ironisch. Und ein anderer, den ich dann einen amerikanischen Pastor, den ich nicht mehr angehört habe, der hat das richtig gut erklärt, eher auf die Weise, ja, nee, das war doch nicht ironisch, das ist einfach bloß, was man lernen soll, vorauszuplanen. Wie das die anderen auch machen. Und wir müssen halt vorausplanen auf den Himmel. Aber eben, jetzt sagt Gott eben nochmal, leg doch ruhig deine Hand an ihn. Versuch's ruhig, an den Kampf wirst du noch lange denken und es nicht wieder tun. Warum wird er noch lange dran denken? Keine Ahnung, vielleicht ist der Arm weg. Auf alle Fälle alles Mögliche. Siehe, jede Hoffnung wird an ihm zu Schanden, schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu Boden. Das Viech war schreckenerregend. Bei einem Krokodil habe ich noch niemanden gesehen, der vor Schrecken zu Boden fällt. Bei einer Schlange habe ich es auch noch nicht gesehen, die kann sich ja auch winden. Bei einem Wal habe ich das auch nicht gesehen, weil, ne? Leviathan im Neuhebräischen, Wal. Natürlich, es gäbe jetzt Leute, wenn sie es noch nie gesehen haben, könnten sie sagen, aber ansonsten, nee, also fällt da nicht. Aber wenn dann plötzlich so eine Riesenechse vor einem steht, also wenn ihr die Jurassic Park Filme gesehen habt, da könnte ich mir das schon eher vorstellen, dass man sich hinwirft auf den Boden und winselt oder was auch immer. Niemand ist so kühn, dass er ihn zu reizen wagt. Wer ist denn, der vor ihm bestehen könnte? Yep. Und kühn kann zum einen bedeuten tapfer oder auch tollkühn. Denn die Tapferen und die Dummen unterscheidet manchmal nichts bei ihrem Handeln. Wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn unversehrt? Unter dem ganzen Himmel ist keiner. Jetzt merkt man den Grund, warum Gott den Behemoth und auch den Leviathan angebracht hat. Warum nämlich? Weil er sagt, ich habe dir das erzählt, du kannst mit dem Behemoth nichts machen, den ich gemacht habe, sagt er ganz klar. Und auch beim Leviathan, den ich auch gemacht habe, kannst du auch nichts machen. Und da ich es gemacht habe, bin ich größer. Der Hebräerbrief sagt uns, der das Haus gebaut hat, ist größer als das Haus. Das übrigens heißt, Mose ist größer als die Stiftshütte. Und Jesus ist größer als sein Tempel, als die Gemeinde. Und jetzt sagt Gott, ich habe den gemacht. Und du kommst mit dem schon nicht klar. Wie willst du es dann mit mir aufnehmen? Das ist eine ganz wichtige Lektion. Versuch's gar nicht erst, es mit Gott auf dich zu nehmen. Natürlich, Gott sagt tatsächlich, lasst uns miteinander rechten. Das sagt er in Jesaja Kapitel 1. Und er sagt, und das Rechten kann tatsächlich auch heißen, lass uns mal logisch vorgehen. Du darfst mit Gott in einen Streit gehen, aber erwarte nicht, dass du als Sieger rausgehst. Ich will nicht schweigen von seinen Gliedern, jetzt geht er wieder zurück auf den Leviathan, wie groß und mächtig und wohlgeschaffen er ist. Wer kann ihm den Panzer ausziehen und wer darf es wagen, ihm zwischen die Zähne zu greifen? Krokodile hat man gehäutet, Schlangen auch, aber dieses Vieh hat man nicht klein bekommen. Und auch schon zu Hiobs Zeiten hat man Krokodile gern gejagt. Das Krokodilsleder war damals eben schon beliebt und eben der Panzer und alles. Aber beim Leviathan sagt Gott, versuch's, hat noch keiner geschafft. Und zwischen die Zähne greifen ist auch unpraktisch. Habe ich letztens gesehen, also das ist so ein kleiner Tipp, wenn man unter gewaltigen Kopfschmerzen leidet, soll man seinen Kopf in den Rachen eines Krokodils hineinlegen und man wird nie wieder über Kopfschmerzen klagen. Wenn man allerdings übrigens tatsächlich von einem Krokodil gefangen wird und noch einen Arm frei hat, muss man beim Krokodil rangehen und ihm ins Auge drücken. Dann lässt es einen frei. Das ist der einzige Punkt, bei dem man ein Krokodil wirklich angreifen kann. Wie stark dann der Biss aber bei dem Leviathan gewesen ist, das weiß ich nicht. Vielleicht war das auch eine Möglichkeit, sie ihm noch so zu entkommen. Aber ansonsten. Wer kann ihm die Tore seines Rachens auftun? Ähnlich wie beim Krokodil tatsächlich, also da kann man ganz viele Parallelen schon finden. Du kriegst das Maul nicht auf, wenn das Viech nicht will. Schon der menschliche Kiefer ist ja der, also der Kiefermuskel ist der stärkste Muskel, den wir haben. Weiß ich nicht, ob ihr das wusstet, aber das ist unser stärkster Muskel. Wenn man dann so richtig die Zähne zusammenbeißt, kriegt man das hin, dass man einiges ziehen kann damit. Merkt man ja auch, wenn man mit Hunden, ne? Genau. Und dann, wenn man sich dann noch ein stärkeres Viech vorstellt, wie ein Krokodil oder eben quasi Riesenkrokodil, den Leviathan, also was auch immer für eine Echse das jetzt war, wenn der sein Maul zugemacht hat, hat man es nicht aufgekriegt. Um seine Zähne herum herrscht Schrecken. Also sobald man die Zähne dieses Viechs sieht, oh. Stolz stehen sie wie Reihen von Schilden, geschlossen und eng aneinander. Einer reiht sich an den anderen, dass nicht ein Lufthauch hindurchgeht. Es haftet einer am anderen, sie schließen sich zusammen und lassen sich nicht trennen. Also auch die Zähne sind undurchdringbar. Wie auch immer das genau ausgesehen hat, aber auf alle Fälle, wenn du mal im Maul dieses Viechs drin steckst, gibt es kein Entkommen mehr. Zumindest von der Theorie her irgendwie, Schwert oder was auch immer. Genau, aber ansonsten, man kommt da nicht raus. Jetzt kommt ein Vers, der dann wirklich verwundert, bei dem dann viele Leute auch sagen, ja, das mit Hiob, das ist kein unerfundenes Buch sein und so weiter. Warum? Vers 10 ist das jetzt. Sein Niesen lässt Licht aufleuchten. Seine Augen sind wie die Wimpern der Morgenröte. Aus seinem Rachen fahren Fackeln und feurige Funken schießen heraus. Aus seinen Nüstern fährt Rauch wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer. Sein Odem ist wie lichte Lohe und aus seinem Rachen schlagen Flammen. Nach allem, was man hier liest, könnte man sagen, das handelt sich hier um einen Drachen. Aha, die Bibel ist ein Märchenbuch. Sie erzählt von feuerspeienden Drachen. Sowas gibt es ja nicht. Ja, also einmal mit den ganzen Drachen und so weiter. In der Bibel kommt es an ganz vielen Stellen vor, dieses Wort der Drache. Und Drachen ist dann erstmal auch ein Allgemeinbegriff. Wir haben in allen möglichen Kulturen der Welt Geschichten von Drachen. Und Drachen werden alle auf die gleiche Art und Weise beschrieben, nämlich große Echsen. Und tatsächlich gibt es auch etliche, die was mit Feuerspeien zu tun haben. Nicht nur bei uns in Europa. Und von daher ist das schon mal ein Indiz, weil die Leute in Chile sprechen sich ja nicht mit den Leuten in Ägypten ab. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt genau Stellen sind, wo die Viecher zu finden waren, aber einfach nur, ich weiß, dort gibt es auf alle Fälle in Chile und Argentinien gibt es so, was, Peru, Südamerika auf alle Fälle, richtige Steine, auf denen das abgebildet ist, was wir heute Dinosaurier nennen und wie die dann auch mit Menschen kämpfen und so weiter. Und von daher dort unten in Südamerika, ich glaube, es war Chile. Ne. Ika-Steine habe ich jetzt vergessen nachzugucken, aber Ika-Steine heißen sie auf alle Fälle. Feuerspeiende Viecher. Geht das? Es geht bei den Käfern. Es gibt den sogenannten Bombenkäfer. Weiß ich nicht, ob ihr dem schon mal gehört habt. Der Bombenkäfer, der hat tatsächlich zwei Kammern bei sich drin im Körper, aus denen er zwei Chemikalien schießt. Und diese Chemikalien treffen sich ganz, 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 ganz knapp, nachdem sie rauskommen aus seinem Körper. Und dann reagieren diese beiden Chemikalien miteinander und es kommt eine Flamme dabei heraus. Und der Bombenkäfer schießt diese Chemikalien halt in eine bestimmte Richtung und kann sich damit zum Beispiel verteidigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn Gott das schon bei einem Käfer macht, warum soll er das nicht auch bei anderen Tieren machen, zum Beispiel beim Leviathan? Das Krasse ist, wir haben natürlich in späteren Zeiten lauter Geschichten von erfolgreichen Leuten, die die Drachen geschlagen haben. Also hier in Deutschland ist es Siegfried zum Beispiel in den Nibelungen. Im englischen Raum ist es, ich glaube aus Island, aber Beowulf, der auch einen Drachen erlegt hat. Wir haben Georg, den Drachentöter. Wir haben den Engel Michael, der auch den Drachen getötet hat. Und alles Mögliche, lauter Drachen, die getötet wurden. Die dann aber auch Feuer gespien haben. Was dann wieder ganz interessant ist. Also, ich finde es richtig interessant, wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt und dann einfach mal guckt, wo finde ich denn solche Sachen noch? Und auf einmal ergibt nicht nur das, was in der Bibel steht, nochmal mehr Sinn, weil man plötzlich sieht, ja, okay, der hat Bombenkäfer und so, sondern dann haben all diese Geschichten, die wir aus der Vorzeit haben, also oder auch Sagen und alles Mögliche, da können wir viel mehr sehen, kann doch noch viel mehr als wahrer Kern drin gewesen sein. Viel mehr als was wir heute denken. Und von da kann man dann noch sagen, okay, ja. Also eins noch, dann ist zum Beispiel mit den Gottessöhnen und Menschentöchtern aus 1. Mose 6. Gibt ja Leute, die sagen, das seien die Leute aus der Sippe Seths gewesen, die mit den Nachkommen Kains geschlafen haben und so weiter. Aber das Unpraktische ist, dass Kains Nachkommenschaft nicht die Sintflut überlebt hat. Und dann passt das schon mal nicht. Was dann eher Sinn ergibt, ist eben, dass die Engel gekommen sind und sich tatsächlich mit den Menschentöchtern zusammengetan haben, vor und nach der Sintflut. Und dann heißt es ja auch, das sind die großen Helden der Vorzeit. Ah, okay. Da gibt's auf alle Fälle was. Nanu. Auf einmal ergeben all diese Göttersagen noch einen ganz anderen Sinn. Dann ganz knapp dazu, dann ergibt zum Beispiel auch die Geschichte mit Europa und Zeus einen Sinn. Europa als Tochter des phönizischen Königs, Phönizien, heutiger Libanon, Kanaan, haben kanaanische Religion gehabt und der Hauptgott der Kanaaniter war El und sein Sohn Baal und beide wurden als Stier dargestellt und Zeus hat sich als Stier verwandelt und ist zu Europa gegangen. Also, da hängt ganz viel Mythologie drin, die wir so gar nicht haben oder die wir gar nicht im Hinterkopf haben, aber plötzlich, ja, und dann kommt das mit den Menschensöhnen, Engel, Gottessöhnen, Menschentöchtern und auf einmal, ja, könnte doch eine wahre Geschichte sein. Plötzlich fliegt dieser Stier halt auch übers Meer bei Europa, finde ich wahnsinnig interessant. Aber genau, da kommt man dann schon auch wieder ins Spekulieren hinein, aber man merkt auf einmal, es ist doch mehr wahr aus der alten Zeit, als wir es uns heute denken können. Auch viele Fabelwesen bei den Griechen, die Chimäre zum Beispiel, ist vielleicht auch einfach bloß so eine Art Dinosaurier gewesen. So, Sphinx übrigens auch. Jetzt, wo bin ich gerade gestecken geblieben? Da, genau, Vers 14 sind wir. Auf seinem Nacken wohnt die Stärke und vor ihm her tanzt die Angst. Die Wampen seines Fleisches haften an ihm, fest angezogen, ohne sich zu bewegen. Also, in seinem Nacken wohnt die Stärke. Die starken Tiere erkennt man oft an ihrem starken Nacken. Also auch nur wieder so ein Stier einfach nur. Der hat gefühlt gar keinen Hals, aber doch, das ist halt ne, so richtig dick und von Muskeln bepackt. Da ist Kraft drin. Die Wampen seines Fleisches haften an ihm. Also da geht es auch mit um den Schuppenpanzer, aber eben noch viel mehr. Ist alles so fest an ihm, man kriegt es gar nicht weg. Sein Herz ist so hart wie ein Stein und so fest wie der untere Mühlstein. Wenn er sich erhebt, so ersetzen sich die Starken und vor Schrecken wissen sie nicht aus. Trifft man ihn aber mit dem Schwert, so richtet es nichts aus und auch nicht Spieß, Geschoss und Speer. Er achtet Eisen wie Stroh und Erz wie faules Holz. Kein Pfeil will ihn verjagen, die Schleudersteine sind ihm wie Streu. Wie Spreu, die Keule achtet er wie ein Strohhalm und spottet der sausenden Lanze. Das meint Gott mit dem Herz wie Stein. Ein festes Herz ist das, was wir Christen auch haben sollen. Es ist ein köstlich Ding, dass des Menschen Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Denn das feste Herz, das kann vorangehen. Das kann für Gott Dinge tun, auch wenn auf einmal so lauter Bedrohungen kämen wie hier gegen den Leviathan. Kümmere dich nicht. Der greift an. Und genauso soll es bei uns auch sein. Ganz gleich, wie die Angriffe sind, wir sollen dadurch, dass wir mit Gott in Kontakt sind, fester und fester in ihm werden. Und darum, er hat keine Angst. Die Menschen fürchten sich von ihm, fallen zu Boden. Aber er, Vers 22 sind wir, unter seinem Bauch sind scharfe Spitzen. Und er fährt wie ein Dreschschlitten über den Schlamm. Ein Dreschschlitten, das habe ich dann auch erst in der Vorbereitung so richtig gelernt, haben wir heute gar nicht mehr. Das ist so ein ganz großes Ding mit Zacken unten drin. Und die hat man benutzt, um damit übers Getreide zu fahren, dass man dann halt schneller an das Getreide rankam. Das ist eine Variante, dann Streu vom Weizen, trennen kommt dann ja auch noch mit dazu, aber das Dreschen ist erstmal, man ist dann übers Getreide rübergefahren und durch diese ganzen Zacken da drin sind sie dann weitergekommen. Und das spricht jetzt hier auch bei ihm davon, diese Zacken da unten, dass er wahrscheinlich im Wasser auch gelebt hat, viel, weil er dadurch stromlinienförmiger war. Dadurch konnte er besser im Wasser durchgehen und sich auch festhalten mitunter, wenn er sich einfach auf den Boden gelegt hat. Also er fährt wie ein Dreschschlitten über den Schlamm. Er macht, dass die Tiefe brodelt wie ein Topf und rührt das Meer um, wie man Salbe mischt. Ich weiß nicht, ob ihr Salbe schon mal selber gemacht habt. Ne, mit Öl, in dem man erstmal die Sachen gehabt hat. Dann wenigstens Bienenwachs und dann kann man auch noch Shea Butter oder was noch, oder andere Sachen. Auf alle Fälle umrühren, geht ja ganz leicht umzurühren beim Anmischen. Wird dann erst später fest. Also nur so ganz leicht. Und Gott sagt, das Meer rührt er genauso um. Wie jemand, der einfach nur so in seinem Salbentiegel fischt. Er lässt hinter sich eine leuchtende Bahn. Man denkt, die Flur sei Silberhaar. Die Flut sei Silberhaar. Was das jetzt genau ist, also das Einzige, was man jetzt kennt mit leuchtender Bahn, ist tatsächlich Öl. Dass er mitunter so ölige Haut hat, dass das hängen bleibt im Wasser. Und dass man dann daran erkennen kann, oh, hier ist ein Leviathan. Auf Erden ist nichts seinesgleichen. Er ist ein Geschöpf ohne Furcht. Er sieht allem ins Auge, was hoch ist. Er ist der König über alle stolzen Tiere. Nicht der Löwe ist der König der Tiere. Zu dem Zeitpunkt, also der Leviathan. Der Löwe wird später der König der Tiere. Aber eben dieses stolze und große Tier, unbezwingbar. Und Gott sagt, ich habe den gemacht. Du willst jetzt mit mir rechten? Versuch's doch. Und wir kommen tatsächlich zu Kapitel 42. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was dir du dir und nicht, nichts, das du dir vorgenommen, ist dir zu schwer. Das ist schon mal eine wunderbare Erkenntnis. Und das ist übrigens auch die Definition von Gottes Allmacht. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, also diese berühmte, kann Gott einen Stein erschaffen, den er nicht hochheben kann? Und damit wollen Leute Gottes Allmacht quasi falsifizieren, also das Gegenteil beweisen. Aber so definiert die Bibel Allmacht nicht. Biblische Allmacht bedeutet, Gott kann, was er will und er will, was er kann. Das ist das hier. Nichts, was du dir vorgenommen ist, dir zu schwer. Oder als Abraham vor Besuch kriegt von Gott, und Sarah hinter dem Zelt lacht und oder hinter der Zeltwand lacht und Gott sagt dann, warum lacht deine Frau Sarah? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Ganz wörtlich übersetzt heißt das, ist denn ein Wort zu schwer für den Herrn? Also, dass Gott etwas tun sollte, etwas sagen sollte und kann es nicht ausführen. Und das ist das dann, was zum Beispiel dann später bei Maria ist, wo sie dann sich ja auch wundert, wie soll das denn gehen? Ich weiß noch von keinem Mann, mit dem ich im Bett gelegen haben sollte. Und der Engel sagt zu ihr eben, die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen. Und so. Und dann sagt er, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich, oder eben da auch wörtlich, kein Wort Gottes ist ohne Kraft. Jemand hat es mal anders formuliert. Kein Wort Gottes ist ohne die Kraft, auch das auszurichten, was er möchte. Genau das ist Gottes Allmacht. Und genau das ist es, warum wir das Wort Gottes so hochhalten sollen und sagen, dieses Wort gilt an allen meinen Umständen, auch wenn mein Leben jetzt anders aussieht, als es das Wort Gottes sagt. Aber wenn Gott mir sagt, dass dieses Wort für mich gilt, selbst wenn ich es noch nicht sehe, halte ich mich an Gottes Wort. Und dann darf ich erleben, nach einiger Zeit mitunter des Widerstands, aber je stärker ich da drin feststehe, desto schneller wird sich das auch zeigen immer wieder, dass Gottes Wort wahr ist. Gottes Wort macht sich wahr in meinem Leben. Genau das ist es. Was Gott sich vorgenommen hat, das kann er. Und was Gott mir gesagt hat durch sein Wort, das kann auch in meinem Leben Wirklichkeit werden. Problem ist bloß mit dem Glauben. Und da, also nochmal ganz wichtig, viel Schindluder damit getrieben worden, dass man den Leuten dann richtig schlechtes Gewissen gemacht hat, mitunter auch wohlmeinend, ja, du glaubst gar nicht richtig, dass das an Leute wieder schon aus dem Fenster schmeißen. Ich muss dazu sagen, es gibt das, dass man, also du glaubst, dass du gerettet bist und in den Himmel kommst. Dann gibt es aber andere Worte Gottes, die du nicht glaubst. Und das Glauben heißt eben tatsächlich, sowas von davon überzeugt sein, wie Abraham, der zwar gesehen hat, ich bin ein alter Mann von fast 100 Jahren und mein Körper kann eigentlich selber auch keine Kinder mehr zeugen. Geschweige denn bei Sarah, bei der war es noch nie der Fall. Und er sagt, trotzdem gilt Gottes Wort für mich, ich bin der Vater vieler Völker und Sarah ist die Mutter von Königen. Und dieses Wort Gottes, das ist in Abraham so fest gewesen, dass er dieses Wort für ernster genommen hat, als das, was um ihn herum war. Und das ist jetzt dann auch nicht unbedingt dieses Problem mit Glauben und Nicht-Glauben, sogar eher, also natürlich kann man schon direkt sagen, ich glaube das nicht. Und dann gibt es aber den Unglauben. Und Unglauben ist nicht Nicht-Glauben. Unglauben bedeutet, ich glaube den Umständen mehr als dem, was Gottes Wort mir sagt. Wie die Jünger bei dem epileptischen Knaben, dem Mondsüchtigen, so heißt es bei Luther genau. Die konnten den Geist nicht austreiben, weil sie Unglauben hatten. Und bei Jesus hat der Geist genau das Gleiche dann versucht. Er hat sich hingeworfen bei dem Jungen und der Junge lag da wie tot. Alle haben gesagt, der ist tot. Aber Jesus hat gewusst, ich habe das Wort gesprochen. Und dieses Wort in der Autorität Gottes gilt. Und darum muss der Junge gesund sein. Hat den Jungen bei der Hand genommen, hat ihn hochgenommen und es hat funktioniert. Und an dem Punkt sind ganz viele Leute, die sind noch nicht so überzeugt vom Wort Gottes, dass die Umstände sie nicht aus der Bahn werfen könnten. Also wie das, was ich vom Leviathan halt schon hatte. Eigentlich geht es mit dem Wort Gottes und so weiter und ich gehe voran, bin recht sicher und dann kommt irgendein Angriff des Teufels und ich gerate auf einmal in Panik und sage, nein, das kann jetzt doch gar nicht so sein und überhaupt. Und das, was Gott mir an Wunder schenken wollte, ist nicht da. Und jetzt wieder drauf hören, was will Gott mir jetzt tun, wie will Gott mir jetzt weiterhelfen? Und wie will er mir doch dazu verhelfen, dass ich das kriege, was sein Wort sagt? Manchmal hilft es tatsächlich ja nur, dass Jesus auf den Plan tritt, eben beim mondsüchtigen Jungen, dass Jesus auf den Plan tritt und mit seinem Glauben den Unglauben des Vaters ausfüllt. So, jetzt nochmal. Jetzt zitiert Hiob Gott. Wer ist der, der den Ratschluss verhüllt mit Worten ohne Verstand? Darum habe ich unweise geredet, was mir zu hoch ist und was ich nicht verstehe. Hiob sagt, ich bin dieser Dummkopf. Er zeigt nicht mit dem Finger auf seine Freunde, denn die Freunde sind es eigentlich auch, die genauso dumm geredet haben. Natürlich ging es hier vor allem erstmal um Hiob. Deswegen hat Gott ja mit Hiob geredet. Aber eben, genau, also Hiob sagt ganz eindeutig, ja, ich habe mit Unverstand geredet. Ich habe es nicht gewusst. Und im Gegensatz zum ersten Mal ist er jetzt auch voller Buße. Nachdem Gott ihn konfrontiert hat mit den Dinosauriern. Finde ich auch interessant. Dinosaurier helfen zur Buße. Mitunter wahrscheinlich deswegen, warum der Teufel sich so darauf einsetzt, dass man die Viecher halt für ganz weit weg nimmt und dass es alles möglichst der Bibel widerspricht und so weiter. Genau. Vers 4, nun, so höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Zitiert Hiob nochmal. Und dann sagt Hiob, ich hatte nur von dir vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Zum einen auf das, was Hiob gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er dann eben auch sagt, ich werde doch in meinem Fleisch Gott schauen. Und dann kommt auch noch dazu, dass er eben sagt, mein Auge hat dich gesehen. Also, dass er wirklich sagen kann, ich habe Gott gesehen. Das ist etwas, was nur ganz wenigen Leuten zuteil geworden ist, bis Jesus geboren wurde. Adam und Eva natürlich, Noah vielleicht, Abraham und Sarah. Dann lang nicht, also Hiob natürlich, bei Abraham irgendwo so um die Ecke. Jakob, Isaac bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber Jakob auf alle Fälle, Mose, Josua hat ihn gesehen. Und dann hat es wieder einige Zeit gebraucht. Herzlich wenig Leute haben Gott gesehen, bis dann Gott auf diese Welt kam und man ihn auf einmal anfassen konnte. Also, und jetzt, nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. In der richtigen Gottesbegegnung. Da wehre ich mich manchmal schon noch. Aber am Ende kommt Gott dann zu seinem Ziel, dass er sagen kann, du hast nicht recht, ich habe recht. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas von Teman. Warum zu dem? Das ist der Älteste. Und darum kommt der zuerst. Mein Zorn ist ein Brand über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht gerecht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So, diese Formulierung, wie mein Knecht Hiob, als ich mir eine Vorbereitung angehört habe, der hat dann ganz klar gesagt, dieses wie mein Knecht Hiob heißt, ist bezogen auf ihr habt nicht recht geredet. Also genau wie Hiob nicht recht geredet hat, habt auch ihr nicht recht geredet. Eine Variante. Und es kommt deswegen extra dann, dass Gott hier mein Knecht Hiob sagt, weil er das im Prolog gesagt hat, im Himmel. Der hat das ja vom Teufel gesagt. Es ergibt einen gewissen Sinn. Andererseits, es wird für mich noch mehr Sinn ergeben, wenn da im Hebräischen ein Wort stünde, das heißt Gam, das heißt, den ich hieße, wie auch mein Knecht Hiob nicht recht geredet hat. Also an dem Punkt kann dem nicht ganz folgen. Also ich würde tatsächlich sagen, ja, nee, Hiob hat schon eigentlich. Ja, aber natürlich, er hat doch Buße tun müssen für das. Also, genau. Ich lasse es jetzt beides nebeneinander stehen. Tut mir leid, wenn ihr da eine konkrete Antwort drauf haben wolltet. So nehmt nun 7 junge Stiere und 7 Widder. Also ein Stier kostet, warte mal. Als ich in 3. Mose war, war der Preis ungefähr 5.000 Euro. Dann jetzt kommt Inflation dazu und alles. Keine Ahnung, vielleicht schon 10.000? Dann hätte ich vorher mal bei Ulrich oder so nachfragen müssen. Auf alle Fälle teuer. 7 Stück und 7 Widder soll jeder nehmen. und geht hin zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Ein Brandopfer ist, dass ein Viech verbrennt komplett. Das Interessante ist, wir haben erst später in 3. Mose die genaue Anweisung, wie noch andere Opfer gehen. Da gibt es ja das Brandopfer eben, das Friedensopfer oder Dankopfer, je nachdem, welche Bibelübersetzung hat, das Sündopfer und das Schuldopfer. Und dazu immer das Speis- und Trankopfer. Das ist erst später eingesetzt worden unter dem Gesetz des Mose. Und die anderen Sachen, Brandopfer kann eben einfach sein, okay, Opfer zum Verbrennen. Geht zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Aber mein Freund Hiob soll für euch Fürbitte tun, denn ich will ihn erhören, dass ich nicht töricht an euch handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das Interessante ist, Gott will nicht selber töricht handeln. Ein Tor ist jemand, der es eigentlich besser weiß und trotzdem anders handelt. Und dann kommt das auf alle Fälle mit rein. Und jetzt, nehme ich gleich noch mit den Opfern nochmal. Da gingen hin Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama und taten, wie der Herr ihnen gesagt hatte, und der Herr erhörte Hiob. Also, die drei Freunde machen's. Elihu wird hier nicht erwähnt. Elihu hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat tatsächlich wahr von Gott gesprochen. Und die drei Freunde machen genau das, damit Gott ihnen nichts tut. Und Hiob soll für sie beten. Und das mit dem Beten ist auch ganz wichtig. Ich kann nur dann für jemanden wirklich beten, wenn ich ihm vergeben habe. Also ich kann für einen nur zum Guten beten, wenn ich ihm vergeben habe. Und diese Freunde Hiobs, die ihm ja eigentlich doch irgendwie zu Feinden geworden sind, die kommen jetzt dazu, dass Hiob für sie beten soll. Ganz wichtig. Dadurch zeigt sich das auch. Und das Krasse ist jetzt, Vergebung geht nur durchs Opfer. Eine der Sachen dabei. Brandopfer kann quasi alles heißen. Die blutigen Opfer sind ja alle mit Brand und Feuer gewesen. Aber jetzt geht es hier vor allem um das Sündopfer, dass diese Freunde gesagt haben, wir haben gesündigt, wir haben uns am Hiob versündigt und darum müssen wir jetzt diese Opfer tun. Und gerade der Stier heißt auf Hebräisch Par. Par ist kommt auch, entweder kommt Par vom Verb oder das Verb kommt vom Stier auf alle Fälle. Para heißt niedertrampeln oder auch abschaffen. Was sich dann im Hebräerbrief wiederfindet, in Kapitel 9, ich glaube 27 war es, als Paulus sagt, dass Jesus in seinem Tod die Sünde abgeschafft hat. Also Stier für Sündopfer. Und die Widder, der Widder heißt auf Deutsch Ajil, und diejenigen von euch, die vielleicht dabei waren bei meiner Karfreitagspredigt im Mühlacker, der Ajil ist der Widder, bei dem Gott auch mit drin steckt, weil Gott sich selber als Opfer hingegeben hat. Der Widder ist zum einen auch als Sündopfer da, ist mit dabei, aber dann eben auch für das Schuldopfer. Und das Schuldopfer ist das, was jetzt beim nächsten Teil dran kommt. Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er gehabt hatte. Erinnert euch vielleicht noch, das Schuldopfer, es ist ein Schaden entstanden und man muss das Tier opfern und dann den Schaden wieder gut machen und noch 20% dazu. Das Interessante ist, Gott handelt hier mit Hiob nicht so wie nach dem Gesetz des Mose. Er handelt aber auch nicht so, wie es dann hinterher bei unter Salomo war. Da komme ich gleich noch drauf. Gott erstattet Hiob das Doppelte. Hiob kriegt doppelt so viel, wie er gehabt hat. Und das Interessante ist, das merkt man auch, das Geschick wird gewendet, wörtlich sogar die Gefangenschaft wird gewendet. Dieser Begriff kommt 20 Mal im Alten Testament vor, 19 Mal mit Israel. Wo es immer wieder heißt, wenn Israel dann, vor allem später in der Endzeit, umkehren wird zu Gott, wird ihre Gefangenschaft enden. Und dann wird Israel auf einmal den Segen bekommen, dann wird es sein bei ihnen wie in Joel, ich werde euch alles erstatten. Dann werden sie auf einmal das erleben, was wir als Gemeinde schon erleben dürfen. In Christus ist auf alle Gottesverheißungen das Ja. Und dann werden sie auf einmal viel, viel mehr bekommen. Auch an Land und allem, was ihnen gestohlen wurde. Und wer muss das Ganze rausrücken? Derjenige, der über den Rest der Welt quasi regiert. Teufel. Der Teufel musste, nachdem er Hiob so ans Leder gegangen ist, auf irgendeine Art und Weise aus seinen Besitztümern Hiob wieder abgeben. Zumindest so weit, dass Hiob erst einmal wieder viel gekriegt hat. Aber auch die anderen Reichtümer, also guckt euch gerne mal an, was Hiob alles an Reichtümern hatte, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich noch das Buch jetzt doch zu Ende kriegen möchte. Vieh kann sich vermehren. Aber bei den materiellen Dingen, da musste der Teufel blechen. Und das ist etwas, was mit diesem Schadensopfer, also mit dem Schuldopfer zusammenhängt, was dann bei Salomo eben drankommt, Sprüche 6, wenn ein Dieb stiehlt, um sich zu versorgen, wird ihn keiner verurteilen. Wenn man ihn aber erwischt, muss er 7-fach erstatten. Das hat Salomo anscheinend so eingerichtet, dass in seinem Friedensreich es 7-fach erstattet werden musste. Das heißt, jetzt haben wir als Gemeinde, die ja im Friedensreich des ultimativen Davids, Sohn des ultimativen Salomo lebt, wir haben ein Recht auf mindestens 7-fache Erstattung, wenn wir den Dieb dabei erwischen. Wer ist der Dieb? Der Teufel. Und da kommt das Ganze mit hin. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, ja, es steht in der Bibel nur, wir sollen dankbar sein in allen Dingen, aber nicht für alle Dinge. Doch, es steht, also das wäre jetzt das Letzte, für alle Dinge wäre 1. Thessalonicher 5, 21 müsste es sein. Dann aber gibt es auch in Epheser 5, Vers 20, seid dankbar für alles. Ich kann doch nicht dankbar sein für meine Probleme. Doch. Zwar mit dem Ganzen im Hintergrund. Wenn ich jetzt zu Salomos Zeiten gelebt habe und einen Dieb erwischt habe, kann ich dankbar sein dafür, dass ich diesen Dieb erwischt habe. Kann dankbar sein dafür, dass mir was gestohlen wurde. Warum? Weil mir dieser Dieb jetzt 7-fach erstatten muss. Ich darf dankbar sein für das Problem, weil ich das Opfer Jesu habe, das mir als Schuldopfer gilt. Und durch dieses Schuldopfer kann ich vom Feind, der mir alles Mögliche stehlen wollte, jetzt zurückfordern. Hört euch dazu gerne diese Predigt an und grabt gerne selber weiter nochmal. Gerade auch das, was bei Hausaufgaben noch mit dabei war, genau. Und dann, Hiob hat es doppelt bekommen, aber wir können es 7-fach und wer weiß, ob nicht sogar noch mehr zurückbekommen. Und auch an dem Punkt Gott dankbar sein, ihn loben dafür, dass er es ist, der es zurückerstattet. Und dann muss der Teufel blechen. Muss er richtig blechen. Eine, das dürft ihr jetzt schon mal wissen, das hat damit zu tun, was ich am 29. Juni hier predigen werde. Die Hand Gottes hat genau damit auch zu tun, mit diesem Erstatten und so weiter. Das lasse ich so weiter erstmal. Genau. Jetzt, wir machen noch schnell das Buch zu Ende, damit wir für heute fertig sind. Und ihr seht es ja auch schon noch mit dem Sündopfer und Schuldopfer. Abendmahl ist heute passend eben dazu, dass wir dann wirklich auch nochmal an dem Punkt sagen können, ich bin jetzt am Tisch Jesu, nehme dieses Opfer für mich in Anspruch und darf dann dem Teufel sagen, und jetzt rückst du gefälligst alles heraus mit Aufschlag. So, Vers 11, es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten und aßen mit ihm in seinem Hause und sprachen zu ihm und trösteten ihn über alles Unglück, das der Herr über ihn hatte kommen lassen, und jeder gab ihm ein Goldstück und einen goldenen Ring. Jetzt kommen sie alle wieder. Das ist auch typisch, wenn es dann gut geht, dann kommen die Leute wieder und so weiter, genau. Zeigt aber auch, Hiob wird auch in der Familie wiederhergestellt. Der ist nicht mehr das schwarze Schaf und so weiter, sondern auf einmal kommen sie zu ihm, machen ihm Geschenke und alles. Und Geschenke macht man im Orient vor allem dann, wenn jemand ehren will. Hiob kommt wieder zu Ehre in seiner Familie. Gerade durch das Goldstück und durch den Ring. Goldstück, Zeichen von Reichtum. Und der Ring, auch natürlich Reichtum, aber auch Autorität. Von jedem kriegt er einen Ring und die sagen quasi zu ihm, Hiob, du hast auch bei uns das Sagen. Wir wollen deinen Worten Glauben schenken. Und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, sodass er 14.000 Schafe kriegte und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich es irgendwas schon hatte, aber auf alle Fälle jetzt noch einmal. Er hatte doch 7 Söhne und 3 Töchter und jetzt kriegt er nochmal 7. Ich dachte, er kriegt alles doppelt. Ja, das zeigt, dass er diese Kinder immer noch hat. Das zeigt, dass diese Kinder nicht verloren gegangen sind, sondern dass er sie immer noch hat. Man kann sogar so weit gehen bei Totgeburten, dass dann halt ein Ehepaar mit 3 lebendigen Kindern und einer Totgeburt, die haben 4 Kinder. Zwar leben 3 Kinder und man sagt dann eher auch, die haben 3 Kinder, aber eigentlich sind es 4. Meine Großeltern haben 8 Kinder bekommen zusammen, weiß jetzt gerade nichts von den Totgeburten. Ein Onkel ist gestorben mit 16, hat man ihn an der Straße gefunden, wahrscheinlich verunglückt, keine Ahnung. Und trotzdem immer noch 8 Kinder. Ist dann niemand angekommen und hat gesagt, ja, Pastor Wohlenberg hat jetzt nur noch 7 Kinder. 7 Kinder haben noch gelebt, aber er hatte immer noch 8 Kinder. Und genau das ist bei Hiob auch, was Gott nochmal zeigt, eure Kinder sind nicht verloren, sondern sie zählen weiter. Jetzt bei den Töchtern, er nannte die erste Jemima, die zweite Ketzia und die dritte Keren Hapuch. Extra übersetzt Täubchen, Zimmetblüte und Salbhörnchen. Man weiß natürlich jetzt nicht, ob das so schöne Namen für uns wären, aber damals wunderbar, Täubchen, eben die Taube, die fliegen kann, die ganz ruhig ist, die bleibt. Also guckt mal, was die Taube mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Zimtblüte, ganz besonders blüht, und Keren Hapuch ist das Salbhörnchen, oder halt das Salbhorn. Dem Salbhorn, das ist etwas, was fest bleibt. Der König Saul wurde aus einer Flasche gesalbt, weil damit schon klar sein sollte, dass sein Königtum nicht Bestand haben sollte. David wurde aus einem Horn gesalbt, weil damit klar war, sein Königtum hat Bestand. Und es gab keine so schönen Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern. Das ist etwas, was es sonst nicht gibt. Töchter erben nicht mit, darum ist es ganz wichtig, dass wir im Neuen Testament alle Brüder sind. Wir sind alle Söhne Gottes. Damit klar wird, wir haben das Erbrecht. Wir haben das Recht zu erben im Himmelreich. Genau, das ist also wirklich ganz gleich, ob Mann oder Frau, in der Welt, im Fleisch, im Geist sind wir alle Söhne Gottes. Wir sind alle auch Braut Christi. Dadurch haben wir auch wieder gibt andere Aspekte dabei, die wir dann quasi dadurch dann über unseren himmlischen Bräutigam kriegen und alles, genau. Dadurch, wenn alles wieder hergestellt wird, auf einmal gibt es sowas, dass so viel Reichtum da ist, dass sogar diejenigen, die eigentlich nichts abkriegen könnten, die kriegen was. Und Hiob lebte dann nach 140 Jahren, aus dem kann man übrigens schließen, dass Hiob zu dem Zeitpunkt 70 war, und sah Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Also Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Glied. Das sind seine Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel. Wenn man jetzt eine biblische Generation nimmt, die ist ungefähr 40 Jahre, passt einigermaßen gut. 140 Jahre, bei 120 Jahren dann eben für die biblische Generation, Theoretisch war kurz davor, sie sogar noch mindestens fünfmal zu sehen. Aber auf alle Fälle, soweit hat es noch geklappt. Dass Gott auch gesagt hat, ich erstatte dir alles und du kriegst einen Aufschlag, denn wenn Gott etwas erstattet, dir wird es immer besser und mehr, eins von beiden mindestens, wenn nicht sogar beides. Und Gott hat gesagt, dafür, dass du deine ersten Kinder alle überlebt hast, lasse ich dich jetzt deine Kindeskinder bis ins vierte Glied sehen, damit du wirklich siehst, meine Familie ist gesichert. Mein Erbe bleibt und mein Name bleibt erhalten. Sein Name ist natürlich noch erhalten geblieben bis in Ewigkeit, dadurch, dass er in der Bibel steht. Genau. Und dann Hiob starb. Alt und lebenssatt, nicht lebensmüde. Das ist etwas, woran viele Leute heute sterben, des Lebens müde. Keine Lust mehr, gerade auch dadurch, dass einem der Teufel halt so viel gestohlen hat und man nicht weiß, dass man es wieder einfordern kann durch das Kreuz Jesu. Sondern lebenssatt. Ich habe jetzt das in meinem Leben gehabt auf der Erde, was Gott mir geben wollte. Hiob wusste, es geht nach diesem Leben noch weiter im Himmel. Er hat gewusst, es kommt noch viel, viel besser, als ich es hier auf der Erde jemals haben werde. Und das dürfen wir auch wissen. Wir dürfen aber auch wissen, wir brauchen uns nicht damit abfinden, wenn der Teufel uns etwas stiehlt, sondern wir dürfen es zurückfordern. Wir dürfen den Teufel dafür blechen lassen, dass er uns das Leben zur Hölle machen will und dürfen dann am Ende sehen, ja. Das Leben ist gut und dann dürfen wir auch alt und lebenssatt sterben. Wenn nicht auf irgendeine Art und Weise das Martyrium dazukommt. Das ist natürlich noch etwas anderes. Was bei uns als Gemeinde mit drin ist, dazu noch ganz kurz was. Das Martyrium muss nicht unbedingt bedeuten, dass man am Ende sein Leben aufgibt, dass man halt komplett stirbt, denn der Apostel Johannes ist gekocht worden oder ist übergossen worden mit siedendheißem Öl und er ist trotzdem nicht gestorben. Damit ist er nicht geringer als die anderen Apostel. Aber er hat durch die Verfolgung hindurchgelebt und ist dann eines natürlichen Todes gestorben, Jahre später. Ohne dass ihm das andere angefangen hat. Also Verfolgung und Martyrium, ja. Wenn es bis in den Tod hinein ist, gerne. Aber wir sollen das eine nicht vom anderen abhängig machen lassen, beziehungsweise wir sollen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Es geht beides. Wie das genau funktioniert, das würde jetzt viel zu lang dauern und das dürft ihr gerne selber mit rausfinden. Nächstes Mal gehen wir in die Psalmen. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du uns an deinen Tisch einlädst. Danke, dass wir wie Hiob wissen dürfen, du erstattest alles, was der Teufel geklaut hat. Und danke, dass wir das erleben dürfen. Amen.